ARD Sounds.
Also wirklich nur gekniet, gebeugt, also auch nicht groß Kopf heben, also wirklich absolut gekrümmte Haltung und auf Knien fortbewegen. Also für einen Hund ist es super, für den reicht die Größe locker aus, der kann sich da toll drin bewegen, aber für mich als Mensch war das nicht so einfach. Ich vermute, es war Angst und Panik. Ich glaube, das Bellen war dann für ihn der Auslöser, zu merken, alles klar, okay, der hat mich jetzt wirklich. Es war stockeduster. Auch der, der sich dort versteckt hat, hat auch nichts gesehen. Ja, hat dann anscheinend dann realisiert, wo der Hund ist. Mit Bellen hat dann versucht, nach dem Hund zu treten.
Ein Einbrecher, der sich versteckt, und ein Polizeihund, der ihn finden will. Heute sind wir in einem verwinkelten Haus. Wir durchsuchen Räume bis unters Dach.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3. Produziert von Bose Park Productions.
Mit Jost Schmidt. Für den Fall heute ist Markus nicht alleine. Er hat seine Kolleginnen hier mitgebracht. Die sind beide sehr kräftig. Sehr stark, die können einen einfach umhauen. Und die heißen Muckel und Ivy. Markus ist Diensthundeführer. Wir sind für diese Geschichte in der Nähe von Koblenz. Und die geht so los: Markus spielt gerade mit seiner Hündin draußen auf dem Parkplatz. Muckel, das ist eine belgische Schäferhündin. Und was den Namen angeht, naja, das merkt er selbst.
Und ich weiß, dass Muckel kein geeigneter Name für einen Polizeidiensthund ist, aber sie ist ein guter Hund.
Auf diesem Parkplatz kommt die Meldung, es gibt einen Einbruch. Mindestens ein Täter könnte noch im Gebäude sein. Also packt Markus seine belgische Schäferhündin in den Kofferraum. Da sind zwei so Metallboxen und er fährt los mit Blaulicht. Als er da am Tatort ankommt, stehen die Kollegen schon da.
Vor Ort angekommen, steige ich erstmal alleine aus. Der Hund bleibt erstmal noch im Auto in dieser Situation. Und ich hole mir erstmal die restlichen Informationen von den Kollegen vor Ort ein, um wirklich mal zu wissen, was da ist. In der Zwischenzeit hatte sich nämlich da noch eine Änderung ergeben. Es ist nämlich tatsächlich einer der Einbrecher aus dem Gebäude rausgekommen und ist von den Kollegen dann schon festgenommen worden.
Vor Ort merkt Markus, dass es gar nicht so einfach ist, in dieses Gebäude reinzukommen. Das ist nämlich komplett eingezäunt und obendrauf ist dann auch noch Stacheldraht.
Wir hatten am Zaun auch kein Loch gefunden, also da wussten wir auch nicht, wo die rein sind. Das Tor war natürlich auch verschlossen. Ja, Gott sei Dank war da ein netter Bürger, ein Nachbar, der gesagt hat, also ich hätte da eine Leiter, wenn er die haben wollt, könnte er die haben. Und wir so, ja, das wäre, glaube ich, gut. Und dann haben wir uns was gebastelt und dann war dann halt, ja, wie kommen wir über den Zaun? Das ist dann natürlich für den normalen Kollegen jetzt nicht so schwer, dann über so eine Leiter dann da drüber zu stellen. Die hat auch so ein Knickgelenk, das passte perfekt, das war schön, die konnte man da drüber stellen. Ja, wie kriege ich jetzt den Hund da drüber, der dann eh schon ziemlich näher auf Stimmung ist.
Also konzentriert, wach, wuselig, sowas.
Ja, extrem wuselig. Der wollte jetzt auch arbeiten und dem musste ich dann kurz noch erklären, du, ich müsste dich jetzt erst noch über diesen Zaun irgendwie kriegen.
Wie schwer ist so ein Polizeihund?
Zwischen 25 und 45 Kilo, je nach Rasse und die Rüden natürlich schwerer als die Hündinnen.
Also nicht leicht?
Nö, nicht. Ja, das Gewicht ist das kleinere Problem.
Sondern?
Das Gewicht bewegt sich. Ja, das ist jetzt kein Kasten Wasser, den ich mir irgendwo hinpacke und damit irgendwas mache, sondern das Ding bewegt sich permanent und dann über eine Leiter. Na, ich habe mir dann halt das überlegt, wir haben so ein Geschirr, das kennt man auch von den normalen Hunden, unsere sind etwas anders. Da habe ich den Hund halt angezogen, da sind natürlich auch ein paar Griffe dran, der kann da auch nicht rausrutschen. Habe mir den Hund dann auf den Rücken gepackt, ihm nochmal wirklich kurz erklärt, bitte spring jetzt nicht irgendwo sonst hier rum.
Also wie so eine Art Rucksack.
Ja, genau, wie so eine Art Rucksack, hab den dann so über die Schulter dann am Halsband festgehalten, dass er auch nicht runterfallen kann, und das kennen die Hunde tatsächlich. Also das wird auch schon trainiert, wir müssen hier öfter mal irgendwo rein, drüber, sonst wie tragen in verschiedensten Arten, kennen die. Ja, und dann bin ich halt mit dem dann über diese wackelige Leiter erstmal in den Innenbereich gelangt und dann ging die Suche erstmal weiter. Wo sind die überhaupt in das Gebäude rein? Bis dahin waren wir ja noch nicht da. Das ging aber dann relativ schnell, dann haben wir erstmal gesehen, ja, da ist ein Fenster aufgehebelt. Ansonsten war alles zu. Wir haben gesehen, ein Fenster ist offen. Ja, alles klar. Das wird wohl der Einstiegspunkt gewesen sein.
Die Hündin Muckel von Markus, die er da über den Zaun geschleppt hat, die ist fast schon Pensionärin, aber sie ist immer noch total fit.
Sie möchte immer noch gerne überall mit und dabei sein. Ist ein super Hund in allen Bereichen. Sie ist ja auch noch Spürhund. Sie macht überall gute Arbeit und ich habe da wirklich, wirklich Glück mit ihr gehabt. Also mein Hund ist mein Partner, mein bester Freund, mein bester Kumpel. Ich verlasse mich auf ihn, er verlässt sich auf mich. Wir sind ein absolut eingespieltes Team. Ich vertraue dem Hund blind. Wäre auch, glaube ich, schlimm, wenn es nicht so wäre.
Wie kommt der Hund zu seinem Polizisten oder umgekehrt? Was braucht man dafür, um so einen Polizeihund zu halten? Karl-Heinz Klöpper war viele Jahrzehnte bei der Polizei. Mittlerweile schreibt er Bücher über die Arbeit mit Diensthunden und gibt Seminare dazu. Jedes Bundesland hat ein eigenes Verfahren für die Einstellung und Ausbildung von Diensthundeführern. Aber die Voraussetzungen, die sind überall gleich, sagt er.
Man muss erstmal ein voll ausgebildeter Polizist sein, also Schutzpolizei mit mehreren Dienstjahren. Also man muss Erfahrungen haben, ne, und mal im Streifendienst tatsächlich verwendet worden sein, um Einsätze mit einem Diensthund dann auch abarbeiten zu können. Ne? Und natürlich die Freiwilligkeit und die Eignung. Man bewirbt sich intern und dann folgt ein internes Auswahlverfahren.
Es gibt noch so ein paar Punkte, die sind da wichtig.
Eine gewisse körperliche Belastbarkeit muss da sein. Ne? Also man muss die Hunde arbeiten im Schutzdienst. Das heißt, es ist also körperlich sehr anstrengend. Man muss auch mal einen Täter hinterherlaufen können oder man muss irgendwo mal was klettern. Man muss den Hund tragen können. Und man muss eine Verantwortung für sich selbst, also für den Mensch und das Tier haben. Und natürlich auch ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Das heißt also eine Teamfähigkeit. Also ein Hundeführer arbeitet ja nie allein, sondern der arbeitet im Team mit seinem Hund und auch mit zusätzlichen Einsatzteams dann vor Ort, ne, in Einsatzlagen.
Die Ausbildung, die ist dann doch deutlich umfangreicher, als wir von außen uns das vielleicht so vorstellen würden.
Die Olfaktorik ist also alles, was sich mit der Hundenase beschäftigt. Alles, was wir dann eben im Grunde genommen in der Spürhundarbeit benötigen. Man lernt in diesen theoretischen Inhalten also dann auch Kynologie, das heißt Verhalten, Lerntheorie, Biologie, Tierschutz, das Recht, was dazu gehört und zusätzlich dann auch eben die Einsatztaktik mit einem Hund bei Objektdurchsuchungen und in der Eigensicherung und so weiter, um eben für den Einsatzfall gerüstet zu sein.
Zurück zum Einsatz. Markus und seine Kollegen, die wollen auf der Suche nach weiteren Einbrechern das Gebäude Stock für Stock absuchen. Markus, wie ist denn das? Gebt ihr den Hunden vor, was die machen sollen? Oder folgt ihr denen einfach?
Der Hund geht vor. Im Konkreten konnte der tatsächlich über die, da lagen vor dem Fenster so Paletten und sonst was, er konnte dann über die Paletten dann in den Raum reinspringen. Der Hund geht als erstes rein. Und dann wird er von mir, wenn er im Raum ist, wird er dort abgelegt. Erstmal, dass er liegen bleibt. Der kriegt noch keinen Auftrag. Und dann kletter ich erstmal hinterher. Dann sind wir erstmal zusammen dort drin. Dann nehme ich meinen Hund auch erstmal wieder an die Leine, ans Halsband. Und dann gucke ich mich erstmal in dem Raum um. Was sehe ich denn? Was nehme ich als erstes wahr? Habe ich da schon mal irgendwas, was komisch ist? Was fällt mir auf? Ich versuche den Raum halt von oben bis unten abzuscannen. Was könnte hier irgendwo sein? Wo könnte sich jemand versteckt haben? Wo sind die Eingänge, wo sind die Ausgänge, wo sind die Fenster, wo sind Versteckmöglichkeiten? Es ist eine ganz schreckliche Angewohnheit. Das macht man nämlich irgendwann privat auch.
Du und Muckel alleine, dein Hund, das funktioniert aber nicht, ne? Du brauchst Kollegen, die mit euch durch die Räume laufen.
Das war jetzt auch noch wichtig, weil ich kann nicht alleine ein Gebäude durchsuchen. Mein Job ist es, den Hund zu kontrollieren, zu lesen und zu überlegen, wie. Da muss man erstmal noch Kollegen finden, die mitgehen. Ist in manchen Situationen nicht ganz so einfach. Selbst viele Kollegen haben sehr großen Respekt vor Diensthunden. Und die freiwilligen Meldungen sind nicht ganz so, wie wir uns das wünschen.
Weil die Angst vorm Hund haben, dass der hinter ihnen herkommt oder was verwechselt? Oder?
Die haben großen Respekt vor diesem Hund. Der Hund hat keine Freund-Feind-Kennung. Der einzige Freund, den er hat, bin ich. Alles andere ist erstmal nur, sind Fremde für ihn. Ja, also dieser Mythos, dass Hunde Uniformen erkennen können, also den konnte mir noch keiner belegen, dass das funktioniert. Und ja, dann haben wir kurz dann zwei Kollegen, die aus Koblenz auch zum Einsatz dorthin beordert worden sind, die kamen dann erstmal mit mir. Mit denen habe ich mich erstmal am Anfang, also hinter dem Fenster, aufgestellt. Wir haben uns das kurz halt angeguckt, wir haben einen Plan gefasst. Und unser Plan war erstmal, okay, wir gehen das Gebäude Stockwerk für Stockwerk ab, lassen den Hund das Gebäude abstöbern. Und haben wir so besprochen, die Kollegen gehen dann hinter mir, die sichern mich ab. Ich gucke auf den Hund, die gucken rechts, links, die gucken nach hinten, ob irgendwie noch irgendwas ist. Die, wenn ich zum Beispiel sage, hier guck mal da noch in der Ecke mal noch nach, dann lösen die sich von mir, dann gehen die das gucken. Ich kontrolliere in der Zeit den Hund. Das ist ein absolutes Teamwork. Das lief auch wirklich hervorragend und so war dann halt die erste Idee.
Ja, wir wissen alle, zwischen so einem Polizisten und seinem Diensthund, das ist eine enge Beziehung. Muss ja auch so sein. Aber wie eng, das sagt uns Karl-Heinz Klöpper.
So eine Beziehung beruht ja immer auf Vertrauen. Man agiert als Team und man wächst zusammen. Und es ist dann so, dass sich bei diesem Hund dann einfach dieser Teamgedanke bildet, dieser Teamkollege. Ne? Ich bin für den Hund einziger Ansprechpartner. Ich fütter diesen Hund, ich lasse ihn raus, ich streichel diesen Hund. Und ja, das ist im Hund tief verankert dann. Also es bildet sich ein starkes Vertrauen. Und das geht eben nur, wenn man alleiniger Hundeführer ist. Und das lässt sich nicht einfach auf andere Personen übertragen. Also der Hund vertraut im Grunde genommen nur der Hand, der sie füttert und der sich mit ihr beschäftigt.
Es gibt da eine Sache über Polizeihunde. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, wie umfangreich die teilweise aufgestellt sind, wie viele Talente die haben, wie viel die so machen können. Klar, ein Polizeihund ist in der Regel erstmal immer ein Schutzhund. Ich glaube, das wissen sogar die meisten von uns. Und was ich jetzt aber nicht wusste, ist, die haben oft noch einen Nebenjob. Also je nachdem, wer sich für was eignet, sagt Karl-Heinz Klöpper.
Also wir haben Datenträgerspürhunde, wir haben Brandmittelspürhunde, wir haben Leichenspürhunde, wir haben Mantrailer, wir haben normale Fährtenspürhunde, wir haben Sprengstoffspürhunde, Rauschgiftspürhunde und so weiter. Also die Liste lässt sich eigentlich unendlich erweitern, weil der Hund fast auf alles konditioniert werden kann. Aber nur das wird verwendet, was polizeilich eben benötigt wird. Ne?
Der Plan von Markus und seiner Hündin Muckel ist klar. Stockwerk für Stockwerk wollen die nach dem Einbrecher, den Einbrechern im Haus da suchen, systematisch. Aber dann macht diese Hündin was Unerwartetes. Wie müssen wir uns denn Muckel bei der Arbeit vorstellen? Also nach was sucht dieser Hund in so einer Situation? Weiß der Hund, wir suchen irgendwie nach anderen Menschengerüchen oder geht es um alles, was Geräusche macht?
Tatsächlich sucht er menschliche Gerüche und frische menschliche Gerüche oder den frischesten menschlichen Geruch. So ein Gebäude war ja mitten in der Nacht. Tagsüber waren da bestimmt Menschen drin, aber deren Gerüche sind verblasst. Also, wer weiß schon, dass da Menschen drin waren. Aber der hat halt einen frischen Geruch und dem geht er nach. Und das ist das, wo er trainiert drauf ist, den frischen menschlichen Geruch zu finden.
Gibt es dann in so einer Situation von Muckel eindeutige Signale, da will ich hin, sie ist dann zielstrebig oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, vom Grundsatz her lassen wir den Hund, wenn er da stöbern. Das bedeutet, der läuft frei durch den Raum und kann mit der Nase arbeiten. Sie weiß ja, was sie zu tun hat, wie sie zu arbeiten hat. Und wenn sie was in der Nase hat, das zeigt sie, indem sie einfach der Spur dann halt nachgeht. Der Hund ist so konditioniert, den Ausgangspunkt und den Endpunkt der Spur zu finden. Und das ist halt so sein Auftrag und das macht er dann auch. Das hat sie sehr eindrucksvoll gezeigt, das nämlich mit dem Stockwerk für Stockwerk hat nämlich überhaupt gar nicht funktioniert. Sie ist los, kurz in dem Raum, links, rechts, hoch, runter und dann auf einmal hat man sofort gesehen, sie hat was in der Nase. Das sehe ich als Hundeführer, man kennt ja seinen Diensthund, und ist zum Treppenhaus und es ist Treppenhaus hoch. Ja, kurz gedacht, naja, okay, nicht ganz so wie gedacht, aber Grundsatz gilt, vertraue deinem Hund. Der hat die Nasenleistung, der weiß, was er macht.
Der Hund führt Markus also direkt nach oben, was den ursprünglichen Plan durchkreuzt. Die wollten ja eigentlich unten anfangen.
Das Gebäude hat nur noch so eine Zwischenebene. Und da war dann der erste Raum, wo sie rein wollte. Auch da, die Tür von dir im Raum war, nachdem wir dann auch da waren, augenscheinlich aufgebrochen. Und dort ist sie rein und ist in diesem Raum auch dann gekreist mit hoher Nase und hat da gesucht. Und der Raum war auf den ersten Blick sofort erkennbar. Der war durchwühlt, da war alles, als Schubladen, alles geöffnet. Es lag dort eine Geldkassette, wie man das so kennt, die war aufgebrochen, die war auch leer. Aber es war kein Mensch drin.
Wie angespannt bist du dann in so einer Situation? Weil ich meine, du hast ja deinen Hund dabei, aber es kann ja trotzdem jederzeit irgendwie sein, dass da aus einer dunklen Ecke jemand rauskommt.
Ja, das kann natürlich immer sein, damit rechnet man auch immer. Man ist mit Sicherheit angespannt, aber es hält sich tatsächlich in Grenzen. Zu sehr angespannt sein geht dann irgendwann auch in Angst über, dann ist man nicht mehr handlungsfähig. Das hilft dann halt auch keinem mehr. Ich versuche in diesen Situationen eigentlich gar nicht angespannt zu sein. Das gelingt mir unheimlich gut, sondern eher ruhig zu sein. Ansprache an das eventuell polizeiliche Gegenüber können laut und deutlich sein. Aber zu den Kollegen ruhig, sachlich, über Funk ruhige Meldungen abzugeben, nicht zu schreien. Auch eine gewisse Ruhe auszustrahlen, eine gewisse Souveränität. Aber das klappt wirklich sehr, sehr gut.
Ohren und Augen sind komplett abgeschaltet, der arbeitet nur noch über die Nase.
Unser Polizeihunde-Experte Karl-Heinz Klöpper, der weiß, wie dieses nach dem Täter schnüffeln durch die Hundenase, wie diese Geruchsmaschine funktioniert.
Jeder Mensch hat so eine eigene Duftfahne, sage ich mal so. Also jeder Mensch schwitzt, hat einen eigenen Körpergeruch. Jeder Mensch verliert Hautschuppen, verliert Fusseln von seiner Kleidung. Täter, die irgendwo eingebrochen sind, stehen sicherlich auch unter Stress und scheiden Adrenalin aus. Das sind alles so Sachen, die der Hund wahrnehmen kann. Und so ein Täter, der gerade eingebrochen ist irgendwo und irgendwo sich im Haus versteckt, riecht ganz anders und intensiv.
Ihr habt dann einen ersten Anhaltspunkt. Aber ihr habt noch keine weiteren Einbrecher entdeckt. Wie sortiert ihr euch da nochmal neu?
Haben den Kollegen abgesprochen. Ich setze ihn im Treppenhaus nochmal an und schicke ihn wieder zum Stöbern vom Treppenhaus nochmal. Ziehe ihn aus dem Raum raus. Und er hat sich sofort entschieden, das Treppenhaus weiter nach oben zu laufen. Dann waren wir halt in der dachschrägen Ebene, im Dachgeschoss.
Das heißt, das wird jetzt langsam, wo wir sind, schon alles ein bisschen niedriger, die Decke und so weiter.
Naja, das ist so ein Satteldach, kennt man ja. So der Mittelteil von diesem Gebäude, das ist natürlich normale Deckenhöhe. Dann geht es natürlich rechts, links, wird die Deckenhöhe immer niedriger. Und das Gebäude hatte dann einen sogenannten Kniestock.
Also wir sind langsam in so einer richtig beengten Situation, fast wie so ein Dachboden, bei dem man nicht aufrecht stehen kann, so eine Rumpelkammer. Und da will der Hund von Markus unbedingt rein.
Es war ja dunkel im ersten Moment, so habe ich gedacht, warum, was will er dort an der Wand? Ich habe das im ersten Moment gar nicht erkannt, es war halt übertapeziert und sonst so. Und dann irgendwann gesagt, ja, Moment mal, auf der einen Seite sind Scharniere, da wird es wohl irgendwo reingehen. Ja, dann halt kurz geguckt und tatsächlich, das war halt so eine Tür, letztlich eigentlich auch nur eine Klappe. Die war geschlossen, nicht verschlossen. Ja, wer wollte da rein? Na gut, wenn du da rein willst, dann Klappe auf, genau. Und ist dann quasi aber dort ums Eck gebogen und in die abgewandte Richtung gelaufen, die ich halt nicht sehen konnte. Und dort hat er dann verharrt, hat geschnüffelt und dann wurde es halt spannend. Er hat gesagt, was will er denn? Ich konnte den Hund auch nur noch halb sehen, weil er hinter einer Ecke war. Ich habe gemerkt, dass die Rute sich bewegt hat, so aus Erregungszustand. Der ist auch, stimmt was nicht. Dann war das für den Hund halt auch eine interessante Erfahrung. Hunde denken und leben in Bildern. Die werden auch über Bilder ausgebildet. Das ist so ein Bild, kannte er nicht. Und da war so ein Moment, wo der Hund sich nicht sicher war. Was passiert hier eigentlich? Letztlich, er hatte was gefunden. Entsprach nicht seinem Bild. Er hat sich so, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann hat er irgendwann geknurrt. Dann habe ich gesagt, alles klar. Ich war immer noch damit beschäftigt, mich da irgendwo in diese Nische reinzuzwängen mit Schutzweste und Gürtel.
Dieser Kriechgang unter dem Satteldach, der ist von der Einbrecherperspektive her der perfekte Versteckplatz. Da ist es dunkel, es ist eng, es ist schwer einsehbar. Das ist auch für die Polizei ungemütlich, da herumzustöbern. Da gibt es kaum Bewegungsspielraum. Aber den Polizeihund, den stört das weniger.
Für einen Hund ist es super, für den reicht die Größe locker aus. Der kann sich da toll drin bewegen, aber für mich als Mensch war das nicht so einfach. Und dann ist man halt ja mit der polizeilichen Ausrüstung, Schutzweste, Waffengürtel auch nicht so beweglich, wie man das sonst ist. Und ich muss mich erstmal da reinzwängen und immer noch mit einem Auge auf den Hund gucken, der dann da halt, naja, ich war dann so halb dann da drin, der Hund knurrte und ich konnte immer noch nichts wirklich sehen, weil es immer noch um die Ecke war. Und dann hat er einmal gebellt. Was aber auch so das erlernte Verhalten ist, wenn er was findet, er kommt da nicht dran, dann soll er mir das anzeigen, indem er bellt. Das hat er dann getan und da war auch so, was du eben angesprochen hast, das war so ein Bellen mit drei Fragezeichen drin. Das war nicht souverän, alles klar, ich weiß genau, sondern naja, ich guck mal, ob hier Bellen die richtige Lösung für mein Problem ist. Da hat er halt gebellt und dann hat mir er hatte ja da was gefunden, dann hat mir dann der Einbrecher, den er gefunden hat, hat dann dem Hund einen Gefallen getan und hat das Bild für ihn dann wieder dargestellt. Er fing nämlich dann an zu schreien und hat dann gemerkt, dass da der Hund ist und hat versucht, nach dem Hund zu treten. Grundsätzlich keine gute Idee. Weil dann sagt der Hund halt auch, den Mensch halt auch, nee, treten lassen tue ich mich nicht. Und hat dann lustigerweise, das konnte ich dann so langsam sehen, das Einzige, was aus dieser Nische noch halbwegs rausragte, war der Schuh. Dieser Mensch ist halt Kopf voran in diesen kleinen Spalt, wie auch immer er sich da reingezwängt hat, dann da rein. Und der Schuh und den Unterschenkel hat er nicht mehr da reinbekommen. Der guckte noch raus. Und damit hat er dann versucht, den Hund zu drehen. Ich habe nur diesen Schuh gesehen. Ja, das ist der Einbrecher. Mein Hund hat ihn gefunden und ich habe auch gedacht, so, ich bin dann im Kopf dann eher schon drei Schritte, was mache ich denn jetzt? Weil ich hing dann da auch, ich konnte, die Kollegen standen halt noch in dem Treppenhaus, die konnten nicht zu mir, dafür war kein Platz da. Also der Hund und ich und dann diese Person und damit war der Platz dort ausgeschöpft.
Was machst du in so einer Situation?
Ja, ich habe halt überlegt, welche Einsatzmittel kann ich denn überhaupt noch benutzen? Jetzt war ich aber auch da selber so verkrümmt und verbastelt, dass ich auch an die Hälfte meiner Einsatzmittel eigentlich nicht mehr so drankomme, wie es im Normalfall, wenn man steht, gewohnt ist. Ich habe gesagt, was mache ich denn, wenn der Typ mir jetzt was will. Ja, in der einen Hand habe ich eine Taschenlampe. Und dann halt überlegt so, wie machen wir das jetzt? Und dann hatte ich halt immer noch das Problem, der Hund war ja noch da vorne. Ich muss ja eben auch mit dem Hund agieren. Die Kollegen hatten das natürlich auch mitbekommen, die haben einen Schrei gehört, die wussten, alles klar, da ist jetzt jemand. Ne? Die waren halt auch angespannt, standen halt auch in der Tür, extremst aufgeregt. Aber ich musste nur sagen, kommt hier bitte nicht rein, weil dann wären die zwischen mich und den Hund geraten und das ist eine ganz blöde Idee, weil zwischen mir und meinem Hund sollte sich niemand aufhalten.
Und was du jetzt machst, du sprichst jetzt erstmal mit diesem Einbrecher.
Ja, erstmal habe ich mal meinen Hund gesichert, weil der ja dann halt auch, der Einbrecher hat geschrien, er wollte ja meinen Hund treten, mein Hund hat das vereitelt. Und erstmal habe ich jetzt mal gesagt, okay, wenn jetzt sonst erstmal nichts passiert, ich kann meinen Hund ja jetzt nicht da reinschicken, dass der diesen Menschen jetzt beißt. Das ist ja, möchte ich ja auch gar nicht. Ich habe erstmal meinen Hund gesichert und festgehalten. Den war mal einen halben Meter, mehr war es wahrscheinlich nicht, mal zurückgezogen und mal am Geschirr Halsband gepackt. Und dann habe ich diesen Menschen angesprochen, ja. Dann habe ich gesagt, so, hier ist erstmal mich als Polizei zu erkennen geben. Das kann er sich wahrscheinlich grundsätzlich denken, dass ich nämlich ich auch nicht der Hausmeister bin, sondern dass es die Polizei ist. Aber mich mal zu erkennen gegeben, ihn angesprochen und halt ihn aufgefordert, dort rauszukommen und dass ich permanent, ich möchte seine Hände sehen. Das ist für uns so ein Triggerpunkt. Wir möchten die Hände von unserem Gegenüber sehen. Ich möchte sehen, dass da kein nichts drin ist, was mir wehtun kann. Er hat mir dann auch geantwortet, tatsächlich, aber er war halt, naja, da war schon Panik drin in der Stimme. Er hat gesagt, er kommt da nicht raus, da ist ja der Hund, er hat jetzt Angst, er kommt da auf gar keinen Fall raus.
Das ist ja jetzt dann so eine Pattsituation erstmal, ne? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist jetzt irgendwann die Situation, dass es nicht mehr darum geht, was er möchte. Er sagt, Junge, der Hund bleibt jetzt hier. Es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe deine Hände und du kommst jetzt da raus. Hier ist jetzt die Polizei. Du bist jetzt erwischt worden. Ja, komm jetzt da raus. Mach's nicht schlimmer, als es ist. Der Hund geht jetzt hier nicht weg. Das Einzige, was passiert ist, wenn du nicht da rauskommst und ich jetzt noch denke, hier passiert gleich, das kommt der Hund höchstens nochmal zu dir rein. Und das willst du, glaube ich, nicht. Und das wollte er wirklich, wirklich nicht. Dann hat er, glaube ich, mal kurz über die Situation nachgedacht und das Nächste, was ich dann wirklich gesehen habe, waren wirklich seine Hände und das hatte dann schon, Und er sagt dann auch, er kennt raus. Und das hatte dann schon ein bisschen was Groteskes. Dann hat dieser Mensch, er hat extrem Wert darauf gelegt, immer zu betonen, dass bitte der Hund nicht mehr nach vorne kommen soll. Und immer wieder gefragt, sehen Sie meine Hände? Sehen Sie auch wirklich meine Hände? Und hat die Hände dann aus dieser Nische irgendwie rausgestreckt und hat sich dann durch Robben und mit dem Körper irgendwo hin und her schieben, aus dieser Nische rausgeschält und war sehr darauf bedacht, dass A, der Hund nicht mehr kommt und dass ich auch seine Hände sehe, damit der Hund da nicht mehr kommt. Ich habe auch gesagt, sehe ich einmal deine Hände nicht und sehe nicht, wo die hingehen, kommt der Hund rein. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht, aber ich habe damit gemerkt, alles klar, der Hund ist jetzt hier mein Triggerpunkt, ne? Damit habe ich ihn.
Also da ist alles eng, keiner kommt da so richtig vor oder zurück und trotzdem müssen ja alle wieder raus.
Ich habe versucht, mich in diesem Kriechgang, der es da war, noch so einen halben Meter nach hinten zu verschieben, damit ich auch mit ein bisschen Platz habe. Der Einbrecher kam dann aus der Nische raus und er wurde dann von mir auch angewiesen, zu dieser Klappe, wo die Kollegen dann noch standen, sich dorthin zu bewegen. Das war für ihn dann einmal um die Ecke drumherum. Dem ist er dann auch sofort nachgekommen. Der war ab diesem Punkt war er extrem kooperativ, hat auch nichts mehr gemacht und ist dann dort rausgerobbt, so gut er es dann irgendwie konnte. Die Kollegen haben dann dort auf ihn gewartet. Die haben ja alles mitbekommen. Es war dann noch relativ klar, alles klar, wir haben ihn, den Einbrecher. Die haben ihn dort dann auch in Empfang genommen und dann final halt auch aus diesem Kriechgang dann die letzten Meter dann rausgezogen. Im Treppenhaus dann fixiert, also ihm Handfesseln erstmal angelegt, ihn kurz durchsucht und ihn dann halt auch recht zeitnah nach unten gebracht.
Was wir uns noch fragen, dass der Diensthund dann mal wirklich bei einer Festnahme zubeißt. Ist das was, das wirklich beabsichtigt wird? Soll das wirklich vorkommen oder geht es eigentlich nur um Eindruck schinden? Nochmal Karl-Heinz Klöpper.
Man will vermeiden, dass der Hund also Schaden verursacht oder Menschen verletzt, sondern man will, dass der Hund den Täter oder die Person, die sich im Gebäude befindet, verbellt. Also der Hund soll lernen, muss lernen, ein Gebäude zu durchsuchen, die Person aufzuspüren, sich davor hinzusetzen und die Person zu verbellen. Lautes Bellen und der Hundeführer weiß, okay, er hat jemanden gefunden und dann geht der Hundeführer mit seinem Einsatzteam dann eben rein und sucht den Hund, um den Täter dann eben herauszubringen. Dieses Verbellen dient dazu, dass der Täter still stehen bleibt und wenn der Täter anfängt, sich zu bewegen, den Hund zu bedrängen oder wegzulaufen, dann lernt der Hund oder hat der Hund gelernt, den Täter festzuhalten durch Beißen, weil er sich jetzt bewegt und wegläuft. Ja, also das ist ein antrainiertes Verhalten, aber auch ein genetisch bedingtes Verhalten.
Trotzdem bekommt man ja immer mal wieder mit, dass Hunde auch mal ungewollt zubeißen, ob irgendwie auf Demos oder sogar ihren eigenen Hundeführer.
Wenn solche komplexen Probleme auftreten, die immer unschön sind, dann ist es meistens nie ein Problem vom Hund, dann ist es meistens immer ein Ausbildungsproblem. Der Hund hat also in dieser Situation kein klares Bild und der Hund versucht, seinen Stress anderweitig loszuwerden. Ne? Also der Hund hat diesen Reiz, er wird permanent bedroht und will im Grunde genommen diesen Störer und so weiter packen. Darf es aber nicht, weil er festgehalten wird. Und dann kommt manchmal beim Hund so eine Übersprungshandlung, indem der sich einfach umdreht zum Hundeführer und den anspringt, angeht, im Grunde genommen, um diesen Stress, ne, die sich aufgestaut hat, eben loszuwerden. Ne? Unschöne Situation. Wäre schön, wenn man das immer permanent vermeiden kann. Aber manchmal ist es tatsächlich eben so auch diesem Einsatz oder den langen Einsätzen geschuldet, dass die Hunde sich dann selbst in diesem Stresslevel nicht mehr selbst regulieren können und dann eben zu diesen Handlungen neigen.
Markus sagt, er musste noch nie seinem Hund das Kommando geben, jemanden im Einsatz zu beißen.
Ich hatte die Situation bis jetzt, Gott sei Dank, noch nicht, dass mein Hund jemanden schwere Verletzungen zufügen muss. Und das muss man sich auch als Hundeführer vor Augen fassen, dass ein Hundebiss eine sehr schwerwiegende Verletzung ist.
Der zweite Täter ist gefasst. Der Hund hat tatsächlich jemanden gefunden. Aber was noch keiner weiß, das Ding ist immer noch nicht durch. Es gibt da einen dritten Einbrecher.
Ja, das wussten wir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Ich war dann auch so, alles klar, den haben wir, der ist jetzt abtransportiert, super. Einsatz gut gelaufen. Keiner verletzt, höchstens ein bisschen dreckig geworden in der Nische. Das ist alles ja nichts Schlimmes. Toll. Er merkt dann aber, also mein Hund war erstmal ganz aufgebracht, als der eine dann da raus ist, weil das ist ja für den Hund, das ist ja seine Beute, die will er ja gerne haben. Ja, der war aber dann weg. Und dann habe ich halt erstmal gedacht, jo, alles klar, so wie komme ich jetzt aus diesem Kriechgang wieder raus mit dem Hund? Und merke mal, nee, irgendwas stimmt hier noch nicht. Mein Hund immer noch komplett angespannt, die Ohren auf diese Nische gerichtet, die Nase ging auch wieder. Da dachte ich, nee, warte mal, irgendwas ist hier noch faul. Habe auch gedacht, da kann jetzt keiner mehr sein. Also das war so eng.
Und dann die Überraschung, da ist tatsächlich noch einer versteckt.
Es war durch das ganze Gerümpel da in noch einer tieferen Ecke eine dritte Person. Mein Hund hatte die mitbekommen. Der fing dann auch irgendwann nochmal an zu bellen. Und dann kam halt tatsächlich die dritte Person und hat dann gesagt, bitte nicht den Hund, bitte nicht. Also sinngemäß, ne? So irgendwie, ich ergebe mich, ich komme jetzt raus. Ich so, wow, wo kommt der jetzt her?
Wo war diese dritte Person?
Letztlich war sie hinter der ersten Person, die wir festgenommen haben. Die war noch tiefer in der Nische, in noch irgendwie so zwischen der Dachdämmung hat die sich da irgendwo reingekrammt. Da sind, wenn man sich so einen Hausbau kennt, sind so Dachsparren, da ist eine Dämmung dazwischen. Und in irgendeiner Nische, diese Person hatte einen körperlichen Vorteil, sie war sehr klein, sehr schmächtig, die passte auch in kleine Ecken rein, die hat sich noch dahinter gequetscht. Hätten wir niemals gesehen, so ohne weiteres.
Und das ist jetzt auch ein bisschen heikel, oder? Weil die Kollegen von dir, die da mit dir hoch sind in dem Gebäude, die sind ja schon wieder raus aus dem Haus mit dem anderen.
Ja, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt ist halt richtig blöd. Ich hatte zwei Kollegen mit reingenommen. Die haben den ersten, den wir da rausgesprochen haben, abgeführt, weggebracht und gesichert. Also, wow, verdammt. Das ist dann so eine 1-1-Situation, ist halt, gut, mein Hund dabei, ne? Aber das war wirklich so, ich kann ihn auch nicht festnehmen, weil ich habe den Hund, das funktioniert nicht. Und ich so, verdammt. Und dann halt, wie komme ich jetzt noch irgendwie an mein Funkgerät, meinen Hund festhalten, meine Taschenlampe festhalten, noch funken? Ich habe nur zwei Hände, ist irgendwie schwierig. Dann irgendwie ans Funkgerät gekommen, dann war der Empfang noch nicht so besonders gut. Dann ich wusste, wir haben ja im Funk immer Rufnamen. Ich wusste aber die Rufnamen der Kollegen auch nicht alle, weil das ist ja eine andere Direktion. Ich kenne ja nicht, man kann nicht jeden Rufnamen kennen. Ne? Dann einfach so, irgendeiner aus dem Einsatz, hier ist noch eine dritte Person, ich bräuchte hier oben dringend mal Unterstützung bei der Festnahme. Und dann sind die Kollegen draußen natürlich auch schnell geworden. Ne? Sind natürlich wirklich zwei super schnell da rein und sich dadurch, die Kollegen, die den einen runtergebracht haben, gesagt, die haben dann kurz gesagt, ja, da oben in der Ecke, da und da warten. Ja, dann musste ich halt ein paar Minuten dort ausharren. Die dritte Person ist halt währenddessen auch immer dann rausgekommen, auch halt wieder mit Hände und sich da durchgerobbt. Und ich habe mir gedacht so, ja, hoffentlich kommt ihr jetzt schnell, weil ich weiß jetzt nicht, was ich dann mit diesem Typen tun soll.
Da gibt's also nochmal diesen kurzen, kritischen Moment. Da klappt dann aber alles. Auch dieser dritte Einbrecher wird festgenommen, kommt mit zur Wache. Unterm Strich hat Muckel also zwei Leute gefunden an einem Ort, an denen die ganz sicher nicht gehören. Markus, wie ist das, was bekommt Muckel dann als Belohnung für sowas?
Also zunächst mal behaupte ich mal, ohne den Hund hätten wir dort nicht gesucht und ihn nicht gefunden. Das behaupte ich einfach mal. Das ist klar, ich bin jetzt Hundeführer. Ich möchte, dass das auch so ist, das weiß ich. Aber ich glaube, dort hätte keiner von uns gesucht. Vielleicht hätte man diese Klappe aufgemacht und da reingeleuchtet, aber da das dann ums Eck war und das hätte, da wäre keiner reingekrabbelt, das glaube ich einfach nicht. Und ja, was bekommt Muckel da als Belohnung? Ne? Mit Sicherheit hat Muckel in der Nacht und am nächsten Tag besondere Aufmerksamkeit, besonders viele leckerschen Streichleinheiten und alles bekommen, was sie wollte. Was man sagen muss, der Hund war danach auch müde. Den Rest vom Nachtdienst, der Dienst hört ja da nicht auf, war die auch sehr entspannt und wollte auch gar nicht bis früher gesagt, schlafen ist jetzt total schön. Und ich war natürlich mega stolz auf den Hund und mich und also Lob, Leckerschen, Streicheln. Der Hund hat alles bekommen, was er wollte.
Ein Kriechgang direkt unterm Dach. Also jetzt hier nach dem Interview bin ich kurz davor, diese Staubschicht zu specken, die da sicherlich war. Ne? So vergessene Gänge, Hohlräume. Das ist doch immer wie hinter so einem Kleiderschrank. Da hat seit irgendwie 1983 keiner mehr gesaugt. Kriege ich direkt so einen Fadengeschmack, so einen Hustenreiz. In der nächsten Folge Streifenfragen da gibt's voll den Schocker, ja. Morgens gerade bei der Arbeit angekommen und es geht nichts mehr. Keine E-Mails, keine Bestellungen, keine Daten, es ist alles gesperrt. Die Firma wurde gehackt und ein Erpresserschreiben ist auch schon da. Wie findet die Polizei die Leute hinter diesem Erpresserschreiben? Wir haben hier noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Das wahre Leben, da geht's um das Leben mit Tourette, das Gefühl der Einsamkeit und um Liebesbeziehungen zu dritt. Sehr interessante Menschen, die da zu Gast sind bei Michael Steinbrecher, die von ihren Lebenswegen, ihren Lebensreisen erzählen. Jeden zweiten Sonntag gibt's eine neue Folge bei ARD Sounds. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript, Rieke Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination, Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion, Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.